Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Meine längste Wanderung ging über 2 Tage. Mit Zelten. Und ich habe mich mit meiner Wanderpartnerin so zerstritten, dass jeder alleine gelaufen ist und wir uns erst am Ende am Zeltplatz wieder gesehen haben. Meine Beine haben sich so angefühlt, als würden sie abfallen und ich war natürlich Letzter. Ja, und damit bin ich so ungefähr das Gegenteil von dem, den wir jetzt kennenlernen. Stefan Meurisch, der hat sich gedacht, ich will nach Tibet. Und der hat sich da auch gedacht, ich mache das zu Fuß. Am Ende ist Stefan durch 13 Länder gewandert und er wird uns in der nächsten halben Stunde erzählen, was er da erlebt hat. Eins seiner 13 Länder hat ihn besonders überrascht, hat er gesagt.
Also am meisten überrascht war ich von Rumänien. Jetzt sagen viele, was? Wieso das denn? Ganz einfach. Im Vorfeld habe ich ja vielen meiner Freunde erzählt, was ich so vorhabe. Ich gehe von München nach Tibet zu Fuß und ja, auch noch ohne Geld. Und dann haben sie mich gefragt, ja sag mal, durch welche Länder gehst du denn so durch? Und ich zähle auf Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien. Was? Rumänien? Also Stefan, jetzt bist du total durchgeknallt. Du kannst doch nicht durch Rumänien gehen. Da gibt's doch Zigeuner und wilde Hunde und die rauben dich aus und du kommst dann nicht mehr lebend raus. Also in Rumänien ist der Spaß vorbei. Und ich war ja noch nie in Rumänien und jetzt habe ich nur diese negative Meinung von dem Land gehört und deswegen hatte ich wirklich Angst. Allerdings war diese Angst völlig unbegründet, weil ich habe wirklich vom ersten Tag an so viele nette Menschen kennengelernt, die mich eingeladen haben und so herzlich aufgenommen haben. Und ich war dann Teil der Familie und ich kannte die Menschen vorher noch nie. Und so aufgenommen, das habe ich vorher noch nie erlebt. Und die haben dann auch gesagt, jetzt ja, bleib ruhig mal 2, 3 Tage und ruh dich aus. Und wenn du dann soweit bist, dann gehst du eben weiter. Und deswegen war die größte Überraschung für mich in Rumänien nach circa 4 Monaten.
Das heißt, du bist der lebende Beweis dafür, dass, um Vorurteile abzubauen, man sich selbst ein Bild von dem Land machen muss.
Absolut. Also diese negative Meinung muss ja irgendwo herkommen. Jemand hat die gemacht, aber das ist ja die Meinung von oder die Erfahrung von einem Menschen. Und das muss nicht auf jeden zutreffen.
Hast du sonst noch irgendwelche Warnhinweise bekommen? Wahrscheinlich auch, wenn man in dem Land unterwegs ist und von seiner Geschichte erzählt, da sagen doch auch Leute, bist du bekloppt?
Ja, sobald ich erzählt habe, was ich vorhabe, dann hat jeder so einen schlauen Tipp für dich. Ja, also ja, pass da auf, da gibt's Bären und die wilden Hunde und ich habe nie einen Bären oder einen wilden Hund gesehen, also wirklich nicht. Es ist verrückt, aber es geht sofort bei allen Leuten das Kopfkino an.
Und jedes Land hat vor dem nächsten gewarnt.
Richtig, das war total verrückt. Also in Rumänien habe ich dann jemanden mal gefragt und habe gesagt, du, weißt du, warum man so negativ über euch spricht? Und er sagte, nee, keine Ahnung, hast du ja gemerkt, ist nichts gefährlich. Aber jetzt pass auf, wenn du nach Bulgarien gehst, boah, da musst du aber echt aufpassen. Du weißt ja, wie die Bulgaren sind, also garantiert will dich da jemand ausrauben. Und ja, das hat sich dann einfach so durchgezogen. Die Bulgaren habe ich dann vor den Türken gewarnt, die Türken vor den Georgiern und so weiter und so weiter.
In der Türkei bist du 1,5 Jahre geblieben. Warum? Mhm. Weil es da so schön war?
Richtig, genau. Es war so eine schöne Zeit. Also so gastfreundschaftliche Menschen, also noch mehr als Rumänien, habe ich vorher noch nie erlebt. Und ich habe mich dort so wohl gefühlt in dem Land. Und deswegen habe ich die Zeit dort sehr genossen.
Aber du wolltest ja auch weiter.
Richtig, genau. Also in Istanbul gibt es ja 2 Brücken über den Bosporus. Und die darf man aber zu Fuß nicht überqueren. Das wusste ich nicht. Hätte ich das gewusst, wäre ich gar nicht losgelaufen in München. Ich musste einen anderen Weg finden. Und ich habe dann versucht, über Presse und TV irgendwie weiterzukommen. Und dann hat mich ein Journalist darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Marmaray-Tunnel, der ja ewig nicht fertig wird, dieser Eisenbahntunnel, der noch gebaut wird, der war dann aber zu dem Zeitpunkt so weit fertig, dass man ihn zu Fuß eben durchlaufen konnte. Und dann habe ich ihm gefragt, ja, kannst du da irgendwas machen? Kannst du mich mit den Ingenieuren in Verbindung bringen? Und das hat dann tatsächlich geklappt. Er hat dann den Kontakt hergestellt. Die Ingenieure waren von meiner Geschichte sehr begeistert. Und die haben es mir dann wirklich erlaubt, durch den Tunnel zu laufen. Und ich war der erste Tourist, der eben durch diesen Marmaray-Tunnel gereist ist. Lange, lange bevor er offiziell eröffnet wurde.
Oh Mann, also du durftest als Fußgänger erstmal jetzt nicht über die große Brücke. Das ist ja dann so ein Ding, man hat sich was in den Kopf gesetzt, aber es klappt nicht. Gab es öfter so Situationen mal auf deiner Reise?
Gab es viel, ja, dass ich mir halt irgendwas vorgestellt habe, so wie ich es mir ja oder geplant hatte. Allerdings ging das eben dann so nicht. Und das waren jedes Mal wirklich große Geschenke. Also wenn ich jetzt zu dem Beispiel Istanbul zurückgehe, wäre ich einfach über eine der beiden Brücken gelaufen, dann wäre das ja nett gewesen, aber ich hätte da nichts draus gelernt. Und so habe ich aber 3 Wochen in Istanbul ja gebraucht, um einen Weg zu finden. Und 3 Wochen Istanbul sind noch nicht gerade günstig. Ich musste halt mir Gedanken machen, wo schlafe ich, wie finde ich was zu essen. Und ich habe in der Zeit so viele Kontakte bekommen, die mir in dem Moment weitergeholfen haben. Und ich habe Geld verdient in Istanbul. Ich habe ganz kreative Möglichkeiten gefunden, um Geld zu verdienen. Und dann auch halt ganz viele Kontakte kennengelernt, die mir dann auch später weiterhelfen konnten, die eben dann wieder Freunde in anderen Städten hatten. Und dann hatte ich teilweise schon für Monate im Voraus eine Unterkunft. Und das wäre alles nicht passiert, wenn ich einfach so über die eine der beiden Brücken hätte laufen können. Also jedes Mal hatte so ein Problem ein ganz großes Geschenk.
4 Jahre war Stefan Meurisch unterwegs, doppelt so lange wie gedacht. Aber es war auch eine ordentliche Strecke. Von Deutschland nach Tibet wollte er, und zwar laufend. Nur mit einem Rucksack hinten drauf, auch ein kleines Zeltchen war dabei. Aber wir haben ja gehört, Stefan ist ein ziemlich kommunikativer Typ, hat sogar türkische Tunnelbauingenieure davon überzeugt, als erster durch ihren Tunnel zu laufen. Also gab es auch häufig Übernachtungseinladungen für ihn. Hat er das Zelt überhaupt nicht gebraucht? Ich habe ihn gefragt, wie oft?
12 Mal in 4 Jahren.
Oh, das ist wenig, ne?
Das ist überschaubar, ja. Ja, es ist wirklich verrückt. Also das erste Mal habe ich mein Zelt in Ungarn gebraucht, nach 2 Monaten circa, ja. Und danach, je weiter ich nach Osten gekommen bin, wirklich ganz, ganz selten. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie in ein Dorf gekommen bin, ganz oft war ich der erste Tourist, der sich jemals in dieses Dorf verlaufen hat. Und dann konnte ich bis 13. Dann kamen die Leute aus ihren Häusern und irgendwie, ja, wo kommst du her, wo gehst du hin und warum hast du so einen riesen Rucksack auf und hast du dich verlaufen und sag mal, wo schläfst du überhaupt? Dann sage ich, ja, ich habe ein Zelt dabei. Ja, nein, komm, pack ein, du kannst heute bei uns schlafen.
Aber wahrscheinlich auch eine Frage, die du oft gestellt bekommen hast von Leuten, die einfach sagen, warum machst du das denn? Warum gehst du zu Fuß nach Tibet?
Ja, gute Frage. Also bei mir fing alles 2009 an, da bin ich den Jakobsweg gelaufen in Spanien, diese 800 Kilometer, die ganz viele machen. Und da habe ich schon gemerkt, der Jakobsweg geht ja von einem kleinen Dorf zum nächsten, auf schmalen Pfaden, fernab von großen Städten. Und das hat mir so gut gefallen, ein Land und die Leute, deren Kultur so hautnah zu erleben. Und ich habe schon gemerkt, je näher ich Santiago de Compostela kam, umso kürzere Tagesetappen bin ich gelaufen, weil ich wollte da gar nicht ankommen. Ich wollte, dass das ewig so weitergeht. Aber irgendwann natürlich war die Reise vorbei und ja, aber Wandern, das hat mich infiziert. Und jetzt wollte ich immer mal schon nach Tibet. Allerdings gab es dann 2009 zwei Probleme. Zum einen, 2008 gab es die Olympischen Spiele in China. Da gab es so eine große Free-Tibet-Kampagne, was den Chinesen gar nicht gefallen hat. Und daraufhin gab es einen Einreisestopp für Touristen. Es ging also gerade gar nicht, in das Land einzureisen. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, selbst wenn es möglich gewesen wäre, nach Tibet einzureisen, ja, so eine Reise kostet auch ein bisschen Geld. Mhm. Geld hatte ich für diese Reise damals auch nicht. Und dann habe ich versucht, ein bisschen Geld zu sparen, hat dann aber auch nicht ganz geklappt. Und dann ist so nach und nach die Idee entstanden, okay, ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Weil ich einfach gemerkt habe, zwischen München und Tibet, da sind noch ganz viele Länder dazwischen, die ich auch noch nicht kenne. Und die wollte ich auch kennenlernen. Und das geht am besten zu Fuß.
Jetzt bist du relativ günstig wahrscheinlich davon gekommen, gerade wenn du irgendwie bei Leuten übernachten kannst, ein bisschen zu essen gibt es da vielleicht auch noch. Mhm. Hat es ganz ohne Geld gereicht oder musstest du doch irgendwann mal wieder arbeiten zwischenrein?
Genau, ich habe dann ganz oft gearbeitet. Also wenn ich in ein Dorf gekommen bin und ich habe da irgendwie, keine Ahnung, 2 Männer auf dem Dach arbeiten sehen, dann habe ich gefragt, braucht ihr noch 2 helfende Hände? Oder irgendwie auf einem Bauernhof, auf einer Plantage habe ich dann Haselnüsse und Oliven gepflückt. Also ich habe alles gemacht, immer versucht irgendwo mitzuhelfen. Und im Gegenzug konnte ich dann halt dort kostenfrei wohnen und habe was zu essen bekommen. Und in Städten, wenn ich da durchgekommen bin, dann habe ich als Sprachlehrer gearbeitet. Da bin ich zu einer privaten Sprachschule hin, habe Englisch und Deutsch Unterricht gegeben und mir so ein bisschen die Reisekasse aufgebessert.
Hat das immer gut funktioniert, dass man da wie so ein Wanderarbeiter hingeht und sagt, ach, braucht ihr noch Leute?
Genau, das geht also, sobald man aus Deutschland und Österreich mal raus ist, geht das sehr, sehr einfach. Also hier braucht man ja für alles ein Zertifikat und ein Diplom und muss irgendwas nachweisen. In anderen Ländern ist es sehr, sehr einfach. Also du gehst einfach irgendwo hin, sagst, du kannst das und das machen und dann schauen die dir 10 Minuten über die Schulter, die merken, du kannst das und dann darfst du das.
Und, ja. Und als Haselnusspflücker gearbeitet. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Nutella irgendwo kauft, dann könnten da Haselnüsse von dir drin sein.
Unter Umständen, ja.
So, du sagst es, du bist davon ausgegangen, also dein Plan war ja, in 2 Jahren Tibet zu erreichen. Mhm. Du warst 4 Jahre unterwegs.
Ja.
Einerseits, weil die Menschen so nett waren. Mhm. Andererseits, hast du dich irgendwie überschätzt? Hat es irgendwo gehapert?
Ja, also die Idee mit den 2 Jahren kam daher vom Jakobsweg 2009. Da bin ich jeden Tag so im Durchschnitt 16 Kilometer gelaufen. Und ich habe mir einfach ausgemalt, wenn ich jetzt jeden Tag 16 Kilometer gehe.
Ja, einfach hochgerechnet.
Genau, müsste ich dann irgendwann in 2 Jahren nach Tibet ankommen. War eine total bescheuerte Idee. Also ich habe einfach nicht gedacht, dass es so viele nette Menschen gibt. Ich habe einfach wirklich mir geglaubt, ich muss dann 2 Jahre lang im Zelt schlafen. Und das wird eine sehr, sehr harte, anstrengende Tour. Aber das Gegenteil war der Fall. Also wirklich vom ersten Tag an so viele offene Menschen getroffen, die sich für mich und für die Reise interessieren und die mich aufgenommen haben. Und dann halt auch das Arbeiten angefangen und dann wären aus 2 Jahren schnell mal 4 Jahre.
Steckbrief von Stefan Meurisch, 36 Jahre alt, nennen wir ihn mal Extremwanderer. Das passt, glaube ich, ganz gut. Er ist von Deutschland nach Tibet gewandert. 4 Jahre war er dafür unterwegs, aus Gründen, weil es zum Beispiel gar nicht möglich war, in Istanbul so richtig zu Fuß die Kontinente zu wechseln, weil die Brücke nur für Autos geht und Schiff wollte auch nicht fahren. Was hat die Reise mit ihm gemacht?
Es war am Anfang wirklich ein großer Prozess, loszulassen. Eben von meinem 2-Jahres-Plan, den ich mir ja auferlegt habe, jeden Tag 16 Kilometer zu gehen. Das fing dann in Ungarn an und wurde dann in Rumänien immer extremer, dass die Leute einfach gesagt haben, ja, jetzt mach mal ruhig und setz dich mal hin und bleib ruhig mal 2, 3 Tage. Und wenn du so weit bist, dann gehst du eben weiter. Und ich habe am Anfang wirklich gesagt, nein, 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 ich kann ja hier nicht 3 Tage rumsitzen. Was soll ich denn da machen? Was sollen die Leute denken? Ja, ich muss ja mal irgendwann mal wieder was Vernünftiges machen. Kann ja nicht ewig durch die Welt zu Fuß laufen. Also. Und dann irgendwann habe ich dann aber zu mir selber gesagt, hey, du machst diese Reise ja nur einmal. Und ja, genieß es doch mal. Und hab dann langsam angefangen, eben diese Einladungen anzunehmen und eben wirklich ja die Reise zu genießen. Und letztendlich war es mir dann wichtiger, unterwegs zu sein, eben diese 13 Länder kennenzulernen, deren Kultur kennenzulernen. Das geht am besten, wenn man sich mit den Leuten beschäftigt, befasst und Zeit mit ihnen verbringt und nicht einfach von ja, A nach B rennt und versucht, möglichst viel Strecke am Tag zu machen.
4 Jahre warst du unterwegs und dann kurz vor Tibet plötzlich bist du nicht zu Fuß reingekommen ins Land, sondern mit dem Flugzeug ausgerechnet.
Mhm. Ja, richtig, weil ich war dann im August 2015 bin ich in Nepal angekommen und im April 2015 war leider dieses schwere Erdbeben rund um Kathmandu und die einzige Landverbindung zwischen Nepal und Kathmandu war noch nicht wieder geöffnet. Sonst hätte ich es, ja, ging leider nicht zu Fuß.
Wie war es dann, als du dann da ankamst?
Auf der einen Seite.
Hört sich nicht so erfolgreich an. Ich meine, das Ziel sozusagen, auf das du hingearbeitet hast.
Also in dem Moment, wo ich in Tibet angekommen bin, war Tibet so ein bisschen eine Enttäuschung, weil die Erwartung, die ich mir über 4 Jahre aufgebaut habe, die konnte Tibet gar nicht erfüllen. Weil man sieht nicht mehr viel von Tibet. Das sieht aus wie eine chinesische Großstadt. Es ist laut und viele Autos. Und ja, man in der Altstadt von Tibet sieht man noch so ein bisschen den alten Kern. Allerdings drumherum ist nicht mehr viel von dem ursprünglichen Tibet zu sehen. Und wäre ich meinem ursprünglichen Plan gefolgt, so schnell wie möglich von München nach Tibet zu kommen, eben in diesen 2 Jahren die kürzeste Strecke zu nehmen, dann wäre ich von Tibet sehr enttäuscht gewesen. Allerdings war es mir ja dann wirklich wichtiger, unterwegs zu sein, Erfahrungen zu sammeln, Menschen kennenzulernen, Kulturen zu erleben, Jobs zu machen, um weiterzukommen. Und ich habe dann die tibetische Kultur auch lange erlebt in Nordindien, wo ich mich lange aufgehalten habe. Und von daher war dann die Ankunft in Tibet dann ja so die Kirsche obendrauf. Es war nett, Haken dran, Reise erledigt, aber es war nicht so eine große Enttäuschung mehr, weil ja, ich habe es geschafft, ich bin angekommen.
Ja, ist dann eher so eine Touri-Sache, ne? Man muss ja auch mit Guide da rein, anders geht das gar nicht.
Richtig.
Und dann bist du die Strecke zurückgeflogen.
Nein. Was? Also das, was? Genau. Haben viele gesagt, ja, Stefan, wenn du dann in Tibet angekommen bist, dann steigst du sicherlich in den Flieger und dann fliegst du zurück. Ja,
dann ist auch mal gut, ne?
Genau. Nein, du musst dir einfach vorstellen, wenn du zu Fuß reist, bist du ja sehr langsam unterwegs. Und die ganzen Veränderungen gehen sehr langsam. Das merkst du zum Beispiel, wenn du dich einer Grenze näherst, dann triffst du schon Menschen aus dem nächsten Land. Und wenn du dann im nächsten Land bist, dann triffst du immer noch Menschen aus dem letzten Land. Und je weiter ich nach Osten gekommen bin, dann haben die Gesichter so langsam asiatische Züge bekommen und das Essen wurde langsam schärfer, die Landschaft verändert sich, aber alles sehr, sehr langsam. Und wenn du dann nach 4 Jahren zu Fuß unterwegs sein, auf einmal in den Flieger steigst und in 9 Stunden wieder in München bist, das wäre mir zu schnell gewesen. Also von daher war Flugzeug nie eine Option. Fahrradfahren auch nicht, habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe dann einfach mal den Daumen rausgehalten und habe mal versucht, dann zurück zu trampen. Und das ging sehr, sehr gut. Erstmal mit kleinen Viehtransportern hinten auf der Ladefläche drauf, von einem Dorf zum nächsten. Und wenn ich dann in der Stadt war, dann ging es halt mit LKWs weiter. Und ja, ich war dann nach 3 Wochen wieder zu Hause. Das ging dann sehr, sehr schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht.
Ja, das ist fix, wenn das nur mit Trampen funktioniert. Jetzt bist du aber wieder zu Fuß unterwegs. Wir erwischen dich ja gerade auf dem Weg nach London.
Richtig.
Du sitzt gerade in Karlsruhe.
Ja.
Wie läuft's gerade?
Sehr, sehr gut. Also ich bin jetzt seit fast 3,5 Wochen unterwegs. Gehe so jeden Tag so meine 10, 15 Kilometer ganz gemütlich. Und viele sagen ja immer, ja, Stefan, klar, also auf dem Weg von München nach Tibet, ja, Richtung Osten, trifft man freundliche Menschen, ist klar. Aber in Deutschland oder Europa, da geht das ja nicht. Ja. Doch, geht genauso. Also ich kann genauso ähnliche Geschichten jetzt über die letzten 3 Wochen erzählen. Hier in Deutschland, es ist wirklich toll, was man hier für Menschen kennenlernt.
Ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall demnächst nochmal sprechen werden, so oft wie du unterwegs bist. Vielen Dank erstmal bis dahin, sage ich dann. Und viel Erfolg bei der Wanderung nach London. Wann willst du da sein?
Am 19. Oktober muss ich in London sein.
Okay, dann hören wir uns bestimmt wieder.
Danke dir, Christian.
Danke dir.
Bis dann. Ciao.
Und schön, dass er extra für uns in ein Radiostudio gewandert ist. Das spart dem Deutschlandfunk auch ein bisschen Fahrtkosten. Danke dafür und die Geschichten. Stefan Meurisch, der durch 13 Länder in Richtung Tibet gewandert ist. Bilder von ihm und seiner unfassbaren Reise könnt ihr sehen bei uns im Netz, deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr sagt, ey, solche Geschichten, die will ich mir auch mal von der Seele reden, kann ich. Dann tut das. Herzliche Einladung. Wenn ihr irgendwie mit dem Einrad durch die Antarktis gefahren seid, rückwärts die Alpen überquert habt oder einfach nur eine geile Reise hinter euch habt, schreibt uns an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.